der Heilige Lazarus und das Kirchenmuseum von Larnaca. Die Informationen, die wir hinsichtlich der Person des Heiligen Lazarus vor seiner Auferweckung haben, sind dürftig.
Der Überlieferung nach war er Jude und wurde in Bethanien geboren, was auf Hebräisch Stadt der Palmen bedeutet. Es befindet sich auf dem Ölberg etwa 3 Kilometer außerhalb von Jerusalem. Der Name Lazarus ist eine Abkürzung des hebräischen Eleazar und bedeutet, dem geholfen wird.
Man sagt, dass sein Vater Simon der Pharisäer war und dass er 2 Schwestern hatte, Maria und Martha. Wie der Evangelist Johannes schreibt, war Maria diejenige, die Jesus mit Duftöl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Jesus selbst nannte Lazarus seinen Freund. Ab und zu war Jesus Gast im Hause von Lazarus und hatte freundschaftliche Beziehungen zur ganzen Familie. Johannes war der einzige der Evangelisten, der sowohl über die Auferweckung des Lazarus als auch über die darauf folgenden Ereignisse berichtet. Kurz erwähnt wird Lazarus auch im geheimen Evangelium von Nikodemus. Aber die meisten Hinweise bezüglich des Lebens des Heiligen nach seiner Auferweckung entnehmen wir den Überlieferungen und verschiedenen byzantinischen Quellen. Der entsprechenden Bibelstelle des Johannes gemäß kam Jesus mit seinen Jüngern 4 Tage nach dem Tod seines Freundes in Bethanien an. Dort begegnete er den Schwestern von Lazarus, die über den Verlust ihres Bruders trauerten und ihn sogleich zu seinem Grabmal führten. Kaum waren sie dort angekommen, verlangte Jesus, dass man den Stein entfernte, der das Grab verschloss. Dann sagte er den bekannten Spruch: Lazarus, komm heraus. Im selben Augenblick erschien Lazarus in seinen Leichentüchern, warf diese von sich ab und ging nach Hause. Der Evangelist Johannes schreibt weiter, dass das Ereignis der Auferweckung des Lazarus Christus noch mehr Ruhm bescherte, was die Wut der hebräischen Hohepriester herausforderte. Sie wollten Lazarus deshalb töten. Die Überlieferung sagt uns, dass Lazarus mit seinen Schwestern aus genau diesem Grund heimlich die Stadt verließ, um sich zu retten. Der Zeitraum von der Auferweckung des Heiligen bis zu seinem zweiten Tod gerät zu einem Streitpunkt zwischen der östlichen und westlichen Überlieferung. Sowohl Kidion als auch Marseille beanspruchten die Gegenwart des Heiligen an ihrem jeweiligen Ort und dementsprechend auch seines Leichnams in ihrer Erde. Von den ersten Jahren des Christentums an wurde das Grab des Heiligen Lazarus in Bethanien zu einem wichtigen Ziel für die Pilger, eine Tatsache, die durch die Schriften von verschiedenen Besuchern des Heiligen Landes bezeugt wird. Der spanischen Nonne Eteria, dem Bischof von Caesarea Eusebius, von Hieronymus und dem Pilger Theodosius. Während des Mittelalters erwarb die Kirche des Heiligen Lazarus in Larnaca von Zypern einen ähnlichen Ruhm. Zahlreiche Zeugnisse von Reisenden liegen vor, die uns wichtige Informationen über die Denkmalstätte und die Gottesdienste liefern, die dort abgehalten wurden. Nach der östlichen Überlieferung verließ der von den Juden verfolgte Heilige Lazarus mit seinen Schwestern Bethanien, kam nach Zypern, wurde zum Bischof von Kidion geweiht und blieb bis zu seinem zweiten Tod dort. Dem Bischof von Konstantia Epiphanius nach lebte er 30 Jahre lang in Zypern. Gemäß einer Chronik von Konstantinopel wurde der Heilige in einem Marmorsarg mit der Aufschrift Lazarus, der Viertägige und Freund Christi, begraben. Später wurde dieser Sarg in einer kleinen Kirche aufgestellt. Was die Gegenwart von Lazarus in Zypern betrifft, so ist das Zeugnis von Eusebius aus dem 8. Jahrhundert von Bedeutung, das auch durch spätere Quellen bestätigt wird. So im Text eines deutschen Reisenden von 1142 und der Chronik von Konstantinopel aus dem 12. und 13. Jahrhundert, wo die Weihe von Lazarus zum Bischof von Kidion durch den Apostel Petrus erwähnt wird. Dasselbe lehrt auch der heilige Theodoros, wie Studidis schreibt. Die byzantinische Überlieferung des 10. Jahrhunderts erzählt, dass Kaiser Leon VI. Der Weise 899 bis 900 den Auftrag erteilte, die sterblichen Überreste des Heiligen von Kition nach Konstantinopel zu überführen. Die Verlegung der Reliquie wird detailliert in zwei Reden beschrieben, die der Metropolit von Caesarea Aretas in Gegenwart des Kaisers hielt. Nach einer Überlieferung von Damaskinos Studitis, aber auch nach einigen Handschriften aus Zypern und vom Berg Athos zur Zeit der Türkenherrschaft, lud Lazarus einmal die Panagia und den Evangelisten Johannes nach Zypern ein. Im Laufe der Reise wurden sie Opfer eines Sturms, der ihr Schiff bis zum heiligen Berg abtrieb. Nach einem kurzen Aufenthalt dort kamen sie zur Insel, wo die Panagia Lazarus ein Schultertuch und ein paar bischöfliche Manschetten schenkte. Wieder gemäß der Chronik von Konstantinopel gibt es eine Beziehung des Heiligen zum Salzsee von Larnaca. Als Lazarus einmal in einem Familienstreit zwischen zwei Brüdern um einen See vermitteln sollte, betete er und der See verwandelte sich in den heutigen Salzsee. Diese Legende schrieb der reisende Francesco Suriano Ende des 15. Jahrhunderts in abgewandelter Form nieder. Er erzählt, dass der Heilige durstig war und von einer Frau einige Trauben verlangte, um seinen Durst zu stillen. Diese schlug ihm seine Bitte ab, Lazarus verwandelte ihren Weinberg in einen Salzsee und seit damals gibt es den Salzsee von Larnaca. Eine der bekanntesten Legenden, die sich auf den heiligen Lazarus bezieht, ist diejenige, die erzählt, wie Lazarus einmal über einen Marktplatz ging und einen Dorfbewohner sah, der einen Tonkrug stahl und damit davonrannte. Daraufhin blieb der Heilige stehen und sagte lächelnd, die eine Erde stillt die andere. Verschiedene westeuropäische Reisende wie Villamond, Pocock und Bayet äußerten nach ihrem Besuch in Zypern während des 16. Jahrhunderts ihre Zweifel hinsichtlich des Vorhandenseins des Grabes des heiligen Lazarus in Larnaca. Sie wiesen darauf hin, dass der Ruhm des Heiligen in Frankreich und speziell in Marseille schon weit verbreitet war und konnten auch das Grab und seine Reliquien vorzeigen. Gemäß also der westlichen Überlieferung verbanden die Juden Lazarus und seine Schwestern, indem sie sie in ein Boot ohne Segel und Ruder setzten. Nachdem sie so im Meer herumgeirrt waren, wurden sie schließlich an der Küste der Provence angespült, von wo aus sie bis nach Marseille gingen und dort die Bewohner zum Christentum bekehrten. Man sagte auch, dass Lazarus dort während der Verfolgung durch Claudius 41 bis 54 oder durch Domitianus 81 bis 96 den Martyrertod gestorben sei und sein Grab in der heute als Gruft des heiligen Lazarus bekannten unterirdischen Gruft wäre. Darüber sei während des 5. Jahrhunderts die Kirche des heiligen Viktor gebaut worden. Während des 12. Jahrhunderts wurden seine Überreste dann von dort in die Kathedrale von Autun überführt und danach in die Kirche des heiligen Lazarus in Avalon. In der Kirche des heiligen Viktor blieben nur der Schädel und ein Teil des Handgelenks des Heiligen und werden bis heute dort aufbewahrt. Neuzeitliche wissenschaftliche Nachforschungen kamen zu dem Ergebnis, dass diese Überlieferung nicht auf historischen Tatsachen beruht und mit dem Ziel geschaffen wurde, der Stadt Autun und dem Kloster des heiligen Magdalena Ansehen und Glanz zu verschaffen. Das Kloster ist ein Bauwerk aus dem 11. Jahrhundert und es wurde behauptet, dass sich dort die Reliquien der Heiligen befanden, die man allerdings als diejenigen der Schwester von Lazarus darstellte. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil unterschied die römisch-katholische Kirche zwei Heilige mit Namen Lazarus, indem sie den einen nach dem Martyrerkalender von Marseille am 31. August feiert und den heiligen Lazarus den viertägigen am 17. Oktober, dem Tag der Überführung seiner Reliquien nach Konstantinopel. Der heilige Lazarus wurde mit der Unterwelt verbunden und so dienen viele Kirchen und Kapellen, die ihm gewidmet sind, ausschließlich als Grabeskirchen, wie die Kirche, die Leon VI. In Konstantinopel zur Aufbewahrung der Reliquien des Heiligen gebaut hatte und die nicht mehr erhalten ist. Auch der eindrucksvolle Dom der Stadt Avalon in Frankreich hatte diesen Zweck. Während seines Besuchs am Grab des heiligen Lazarus in Larnaca erwarb ein russischer Mönch des Klosters Pskov ein kleines Stück von der Reliquien des Heiligen und nahm es mit. Dieses Stückchen war vielleicht der Anlass für den Bau der Kapelle des heiligen Lazarus im Kloster, wo es bis heute noch aufbewahrt wird. Die eindrucksvolle Kirche, die sich in der Nähe des Hafens von Larnaca befindet und dem heiligen Lazarus dem Viertägigen gewidmet ist, gilt als die älteste und schönste Denkmalstätte, die zu Ehren des heiligen Lazarus gebaut wurde und ist der Stolz nicht nur der Stadt, sondern auch der gesamten Orthodoxie. Die heutige Kirche, deren ursprüngliche Struktur im Laufe der Zeit verschiedenen architektonischen Anbauten und Veränderungen unterlag, ist ein Bauwerk aus der mittelbyzantinischen Periode, das heißt ungefähr aus dem 10. Jahrhundert. Die archäologischen Nachforschungen, die nach dem Brand von 1970 angestellt wurden, zeigten, dass es an der gleichen Stelle zwei frühere Bauwerke gab. Das älteste davon, das die erste Bauphase der Kirche bildete, war eine dreischiffige Basilika mit ungefähr den gleichen Ausmaßen wie die heutige. Entsprechend der Dreiteilung ihres Altarraumes, Offertorium, Altar, Sakristei, kann sie nicht vor dem 6. Jahrhundert entstanden sein. Während der arabischen Überfälle wurde die Kirche scheinbar zerstört. Die erheblichen Schäden, die die Kirche erlitt, aber auch die schwierige wirtschaftliche Situation, die zu dieser Zeit auf der Insel vorherrschte, erlaubten den Bewohnern von Kidion nicht den Neubau einer Kirche. So wurde an der Stelle, wo sich heute die dreischiffige Kirche befindet, eine kleinere Kirche gebaut. Der Chronik von Konstantinopel gemäß sandte der byzantinische Kaiser Leon VI. Der Weise nach dem Bau der Kirche des heiligen Lazarus in Konstantinopel seine Stellvertreter nach Larnaca zu dieser kleinen Kirche. Die Überlieferung sagt uns, dass die heutige Kirche mit einer kaiserlichen Spende gebaut wurde, als Gegenleistung für die Übergabe der Reliquien an Konstantinopel. Lassen Sie uns nun die Kirche etwas genauer betrachten. Es handelt sich um eine dreischiffige Basilika, deren Deckengewölbe durch drei Kuppeln unterbrochen wird, ein eher seltener Typ, obwohl wir in Zypern noch zwei weiteren Pilgerstätten dieses Typs begegnen, die sich in Salamina befinden. Das Kircheninnere, einschließlich der Apsis, ist 31,5 Meter lang und 14,5 Meter breit. Wir wissen, dass sie auf den Ruinen eines älteren Gebäudes gebaut wurde, das wiederum auf einem hellenistisch-römischen Friedhof gebaut war. Wie schon früher erwähnt, verursachte der Verlauf der Geschichte von Zypern verschiedene architektonische Änderungen bis zur gegenwärtigen Struktur der Kirche. Der Ort diente nicht nur als bedeutende Pilgerstätte, sondern auch als Kloster mit einem großen Hof und Anbauten, die bis 1999 erhalten waren. Nach Berichten von Reisenden, die den Ort besucht hatten, wurden die Klosterzellen an Seeleute und Händler vermietet, die im Hafen ankamen. Eine Zeit lang, während der Türkenherrschaft, wurden sie auch als Frauengefängnis benutzt. Während der Verwaltung Zyperns durch die Latiner 1192 bis 1571 ging die Kirche wahrscheinlich in die Hände der Katholiken über. Über dem Nordeingang gibt es bis heute das Kreuz von Jerusalem, welches das Wahrzeichen der latinischen Kirche von Zypern war. Gemäß der Reisenden Martin von Baumgarten 1508 und Jacques Lesage 1518 gab es während der Venezianerherrschaft in der Kirche Gottesdienste, sowohl von den Orthodoxen als auch von den Katholiken. Genauer gesagt hielten die Ersteren ihre Gottesdienste im Mittelschiff der Kirche ab und die anderen im Nordschiff, wo es auch heute noch einen lateinischen Altar gibt. Aus dieser Periode stammt auch eine Marmorkanzel, die in der Folge in ein marmornes Taufbecken umgewandelt wurde und heute im Kirchenmuseum ausgestellt wird. Die bedeutendste Veränderung erlitt die Kirche durch den Verlust der Kuppeln, der wahrscheinlich durch ein Erdbeben unbekannten Datums verursacht wurde. 1474 kam der Reisende Alexandros Rinuccini in Larnaca vorbei und erzählte, dass die Kirche verlassen war, bemerkte aber, dass die Apsiden, die Säulen und die drei Kuppeln noch erhalten waren. Diese Kuppeln sah scheinbar auch noch Konrad Grünenberg im Jahr 1486. In einem venezianischen Dokument vom 26. Januar 1559 fand man einen Antrag des Generalaufsehers von Zypern, Sebastianus Venier, an den venezianischen Senat, in dem er um eine Finanzhilfe für die Renovierung der Denkmalstätte bat, welche erhebliche Schäden erlitten hatte, denn unter anderem waren die Kuppeln und eine Seitenmauer eingestürzt. Der Antrag wurde vom Dogen genehmigt und die entsprechenden Arbeiten vom Nachfolger von Venier in Zypern, Andreas Dowondo, ausgeführt. Es gibt keine Hinweise, die bestätigen würden, ob die Kuppeln im Laufe dieser Arbeiten wieder ersetzt wurden oder einfach nur überdeckt, so wie wir sie heute sehen. Zur Annahme, dass sie vielleicht wiederhergestellt wurden, verleitet uns die Aussage von Gozzovico 1589, der von einem antiken Bauwerk mit einem Dach bestehend aus vielen zylinderförmigen Kuppeln schreibt. Sicher ist, dass es die Kuppeln 1727 nicht mehr gab, als der russische Mönch Vasilios Barski die Kirche besuchte und zeichnete. Die Struktur der Kirche wurde durch die verschiedenen Anbauten und Umbauten bedeutend verändert. An der Südseite wurde eine Vorhalle angebaut, bestehend aus Spitzbögen und Pfeilern, welche 7 Kreuzgewölbe stützen. Umbauten gab es auch mehrmals sowohl an der Nordwand als auch an der Westwand. Die Kirche schließt im Osten mit 3 Apsiden ab. Die mittlere Apsis ist außen 5-seitig und innen halbrund. Sowohl die nördliche als auch die südliche sind außen 3-seitig und innen halbrund. Nach dem bereits erwähnten Brand 1970, der die teilweise Zerstörung der Ikonostase verursachte, begann eine systematische Erforschung der Kirche, die wertvolle Hinweise bezüglich ihrer ursprünglichen Struktur erbrachte. Der Verputz auf den Pfeilern, den Wänden und den Gewölben wurde entfernt, wobei man die ursprünglichen schmalen, ziemlich niedrigen Fenster fand. Eine 2. Reihe von Fenstern, die es bis heute gibt, befindet sich höher oben. Dieser Form von Fenstern begegnen wir in mittelbyzantinischen Kirchen von Konstantinopel, während sie in Zypern völlig unbekannt sind. In ihrer ursprünglichen Form hatte die Kirche 3 Eingänge an der Westseite, von denen der mittlere umgebaut und erweitert wurde, während die seitlichen zugemauert wurden. Die Seiteneingänge wurden scheinbar während der Frankenherrschaft wieder geöffnet. Zur gleichen Zeit, wahrscheinlich im 17. Jahrhundert, schuf man die bestehenden Fenster mit den niedrigen Bögen an der Nord- und Südwand der Kirche. Das Mauerwerk der Kirche besteht in der Regel aus 4-eckigen Sandsteinblöcken von etwa 1 Meter Dicke. Vom ursprünglichen Marmorboden aus bunten rechteckigen, quadratischen, rautenförmigen oder dreieckigen Fliesen ist nur ein Teil bei den Durchgangsbögen der Pfeiler erhalten. Wahrscheinlich war die Kirche einmal mit Wandmalereien geschmückt, die aber vollständig zerstört sind. Bemerkenswert sind die dekorativen Steinmetzarbeiten aus der früheren Basilika. Sie bestehen aus frühchristlichen Kapitellen, die heute in die Pfeilerecken der Kirche eingebaut sind. Dass sie eine 2. Verwendung gefunden haben, ersieht man aus der Tatsache, dass sie Kapitelle und nicht Säulenenden sind, aber auch aus dem nachlässigen, doch symmetrischen Einbau in die Pfeilerecken. Von außergewöhnlicher Kunstfertigkeit ist die holzgeschnitzte Ikonostase der Kirche, ein Werk des Holzschnitzers Hagisawa Stagliadoros, das um 1773 bis 1782 angefertigt und wenige Jahre später zwischen 1793 bis 1797 und nochmals 1972 bis 1974 vergoldet wurde. Die Ikonostase besteht aus 8 Hauptikonen, einem zweiteiligen Architrav mit dem Dodekaorton, Zwölferkanon, der großen Anbetungsszene und der Kreuzigungsszene. Einige der Ikonen sind Werke von Michael Proskynidis aus Maratassa aus dem 18. Jahrhundert. Auf der mittleren Altartüre sind 8 Hierarchen abgebildet, darunter auch der heilige Lazarus und auf dem Rundbild darüber der heilige Mandilius, während auf den seitlichen Altartüren hauptsächlich einheimische Heilige der Insel abgebildet werden. Sehr kunstvoll geschnitzt sind die Ränder unter den Hauptikonen mit Darstellungen aus dem Alten Testament, Adam und Eva, das Opfer Abrahams, Propheten bei Abraham zu Gast und aus dem Neuen Testament, Geburt Christi, Taufe Maria Magdalena nach der Auferstehung, Auferweckung des Lazarus, sowie auch die Säulenenden der Altarwand mit holzgeschnitzten Engeln. Von der gleichen Kunsttechnik ist auch das holzgeschnitzte Überdach des Altars. Außerhalb der Ikonostase gibt es auch noch andere Ikonen, von denen die bedeutendste diejenige vom heiligen Lazarus aus dem 16. Jahrhundert ist, die sich an der Nordwand der Kirche in der Nähe der Ikonostase befindet. Jünger ist die Ikone, die die Auferweckung des Lazarus darstellt und aus dem 17. Jahrhundert stammt. Gleichfalls bedeutend ist die Ikone vom heiligen Georgios auf dem Pferd von 1717, ein Werk von Jakovos Moskos aus Kreta. Die Kirche bewahrt eine große Anzahl von Schätzen auf. Einer davon ist die holzgeschnitzte Kanzel der Kirche, geschmückt mit den Symbolen der Evangelisten und Engelreliefs, die gemäß einer eingestanzten Inschrift auf der vom Adler gehaltenen Schriftrolle 1734 angefertigt wurde. Andere eindrucksvolle Werke der Holzschnitzkunst sind der Bischofsthron und der holzgeschnitzte Reliquienschrein, in welchem der Schädel und andere sterbliche Überreste des heiligen Lazarus aufbewahrt werden, sowie auch 2 Gebetsschreine. Im Süden gibt es eine Ikone von Martyrerleiden des heiligen Andreas und im Norden eine Kopie der russischen Ikone von Kasan mit einer silbergeschmiedeten Umrahmung. Bewundernswert ist auch der Glockenturm der Kirche. Während der Türkenherrschaft war das Glockenläuten der christlichen Kirchen streng verboten, weshalb fast alle vorhandenen mittelalterlichen Glockentürme abgerissen wurden. 1856 wurde mit dem bekannten Erlass des Hati Humayun der Gebrauch der Glocke von Seiten der christlichen Kirchen wieder erlaubt. Dies ist auch der Grund, warum die meisten Glockentürme später als ihre Kirchen gebaut wurden. Im Januar 1857 begann man mit dem Bau des eindrucksvollen Glockenturms in gotischem Stil mit den reliefartigen Verzierungen, der bis heute erhalten ist. Sofort nach der Erlaubnis der Behörden wurden von der Kirche des heiligen Lazarus Glocken gekauft, wahrscheinlich aus Triest, welche vorläufig auf einem Holzgerüst am Ort des heutigen Glockenturms aufgehängt wurden. Nach dem Baubeginn 1857 wurde der Glockenturm innerhalb von 10 Monaten fertiggestellt. In einer Aufstellung von 1857 werden die Namen aller genannt, die an seiner Herstellung beteiligt waren. Lassen Sie uns nun den Turm genauer betrachten. Der einem Burgturm ähnliche Glockenturm ist in einer Mischung von neugotischem und neuklassischem Stil erbaut und besteht aus 3 übereinander liegenden würfelförmigen Ebenen, die in einem Walmdach enden. Die niedrigste Ebene ist das Ergebnis eines Umbaus des Dachbodens über der Sakristei, der von außen mit 4-eckigen Steinblöcken gestützt wurde. Auf jeder Seite des mittleren und oberen Würfels gibt es 3 Fenster, von denen die beiden seitlichen blind sind. Diese sehen aus wie Metalltüren mit Türklopfern, verziert mit Blütenformen auf einem Schachbrettmuster. Über den Fenstern gibt es Spitzbögen mit einer stilisierten Blüte ausgefüllt. Die Flächen über den Fensterbögen schmücken dicht aneinander gereihte Blütenformen auf dem mittleren Würfel, während es auf dem oberen in der Mitte einen doppelköpfigen Adler und beidseitig zwei